Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wir wollen beten. O Herr, öffne uns doch die blinden Augen, dass wir deine Freundlichkeit erkennen im Kreuz, in deiner Passion. Dass wir die Ströme der Liebe sehen und trinken, bis wir satt werden, Herr. Ach, du weißt, wie unsere Herzen unbeweglich sind und tot und erfüllt mit eigenen und törichten Gedanken, mit Sünde und Schmutz und Schuld. Und das legen wir jetzt vor dich hin, Herr. Auch all unsere Unruhe und Friedelosigkeit und unsere Sorgen, wir legen sie dir hin und bitten dich, offenbare dich uns und nimm uns zum Eigentum. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todesbein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 7. Kapitel des Hebräerbriefs. Und jener sind viele, die Priester wurden, darum, dass sie der Tod nicht bleiben ließ. Jesus aber hat darum, dass er ewiglich bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch selig machen, immer da, die durch ihn zu Gott kommen, und lebt immer da und bittet für sie. Denn einen solchen hohen Priester sollten wir haben, der da wäre heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher denn der Himmel ist, dem nicht täglich Not wäre, wie jenen Priestern, zuerst für eigene Sünden Opfer zu tun, danach für des Volkes Sünden. Aber das hat er getan einmal, als er sich selber opferte. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten die Stätten der Passion ansehen in diesem Jahr. Den Saal des Abendmahls und den Garten Gethsemane. Und nun kommen wir an eine Straße. Sie nahmen aber Jesum und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn man heute eine Zeitung aufschlägt, dann hat man den Eindruck, es gibt kaum etwas Wichtigeres als das Thema Straße. Straße. Straßenbau in der Großstadt, unter der Erde, über der Erde, auf der Erde. Sechsbahnige Autobahn, achtbahnige, 27-bahnige Autobahn. So weiter ist die ganze Welt eine große Straße. Autofahrer träumen nachts in schweren Albträumen davon, wie sie in der verstopften Straße restlos eingekeilt sind und vorn und hinten am Blech klingeln. Und Romantiker wie ich, hoffnungslos, der liest noch Eichendorff und so, wissen Sie, die träumen von einer baumbestandenen Straße, in der höchstens mal ein Pferd vorüber trabt, wo man Lust wandeln kann, ne? Und gute Gedanken kriegt. Also wir haben es alle, ob wir wollen oder nicht, nicht nur beim Zeitungslesen, mit Straßen zu tun. Der eine als Fachmann, nicht? Und der andere als Laie. Aber wir haben es mit zu tun. Denken Sie mal nach, wie viele Straßen wir schon gefahren oder gelaufen sind. Breite und schmale, wundervolle und stumpfsinnige, schön gepflasterte und noch schöner ungepflasterte. Und nun möchte ich Sie heute Morgen auf eine Straße führen, die eine weltpolitische Bedeutung bekommen hat, wie keine andere Straße. Nämlich die Straße, die vom Palast des Pilatus, von der Burg Antonia in Jerusalem, hinausführte nach Golgatha. Es ist seltsam, wenn ich sage, dass diese Straße eine große Bedeutung gehabt habe. Denn ich fürchte, dass bei allen Sitzungen von großen Straßenbauern diese Straße nie erwähnt wird. Es ist eine armselige Straße. Eine ganz armselige Straße. In Jerusalem, da ist sie zunächst eine ganz enge Gasse und dann führt sie durch ein schmales Stadttor und von da ab ist sie eine staubige und üble Straße. Aber wie gesagt, eine Straße von einer unerhörten Bedeutung. Denn eines Tages geht Jesus auf dem Weg nach Golgatha über diese Straße. Und ich hoffe, dass einige von Ihnen das erlebt haben, dass Jesus der ganz große Verwandler ist. Also Christentum ist nie ein kleines Hobby, wissen Sie, am Rande, sondern wenn Sie Jesus begegnen, dann erleben Sie, er ist der ganz große Verwandler. Er verwandelt Menschen und Familien. Er verwandelt Herzen und Häuser. Er verwandelt Städte und Dörfer und Landschaften, das könnte ich Ihnen nachweisen. Er verwandelt Verhältnisse und Straßen. Und ich möchte Ihnen heute Morgen zeigen, wie Jesus diese armselige Straße verwandelt. Sie erinnern sich ein bisschen. Wir sagten, Jesus verwandelt einen Saal und Jesus verwandelt einen Park. Erinnern Sie sich an frühere Predigten? Und so möchte ich heute Morgen sagen, Jesus verwandelt eine Straße. Ich habe wie immer drei Teile, damit ihr gut folgen könnt. Das erste, Jesus verwandelt eine alltägliche Straße. war eine richtige orientalische Altarstraße, nicht? Jesus verwandelt eine alltägliche Straße in die Via Dolorosa. Via Dolorosa ist lateinisch und bei unserer ungeheuren Sprachbildung können wir es übersetzen. Das heißt zu Deutsch die Schmerzenstraße. Und noch heute nennt man in Jerusalem die Straße, auf der vermutlich Jesus gezogen ist, Via Dolorosa, die Straße der Schmerzen. Nun können Sie mir natürlich entgegenhalten, das ist keine große Wandlung. Es gibt viele Schmerzenstraßen in der Welt. Zum Beispiel, das packt mich immer so, die Straßen, die auf unsere großen Friedhöfe führen, da zum Südwestfriedhof oder Parkfriedhof, da kann man vorbeikommen, wann man will, da laufen schwarz gekleidete, traurige Leute. Das ist in der Tat eine Via Dolorosa. Wie viel Schmerz ist auf diesen Zugangsstraßen zu unseren großen Friedhöfen dahergegangen. Oder eine Via Dolorosa, eine Schmerzenstraße, ist wahrscheinlich auch die Zweigertstraße, die zum Amtsgericht führt, nicht? Ist da mancher beschwerten Herzens runtergegangen und ich sah einmal ein Elternpaar, deren Mädel vor dem Jugendgericht stand wegen übler Geschichten. Wie diese beiden Eltern weggingen, da dachte ich, Via Dolorosa, Schmerzenstraße, nicht? In Rüttenscheid gibt es eine Kochtumstraße, die war für viele, die eingeweiht waren, eine schreckliche Via Dolorosa. Da war das Haus der geheimen Staatspolizei 12 Jahre lang. Von außen völlig unkenntlich. Ja, ein beschwertes Herz kann eine neonerleuchtete Großstadtstraße zu einer Schmerzenstraße machen. Aber meine Freunde, das alles lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit dem ungeheuren Schmerz, den Jesus an diesem ersten Karfreitag auf dieser Straße im Herzen trug. Es ist der Schmerz Gottes. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Der Schmerz Gottes. Wissen Sie, beim lebendigen Gott ist alles gewaltig. Also wenn die Deutschen vom Herrgott reden, da ist nichts gewaltig, das ist alles albern. Aber beim lebendigen Gott, da ist alles gewaltig. Seine Liebe und seine Gerichte, seine Macht, die spricht, es werde und das Licht bricht hervor. Bei Gott ist alles gewaltig und darum ist gewaltig sein Schmerz. Gottes Schmerz geht über diese Straße. Und der ist so groß, das können wir nur ahnen, verstehen Sie? Da kommen wir mit all unseren Schmerzen nicht mit. Und nun muss ich Ihnen sagen, was denn dieser Schmerz Gottes ist, der am Karfreitagmorgen auf dieser Via Dolorosa, auf dieser Schmerzenstraße geht. Das muss ich Ihnen erklären. Das Leid Gottes. Sehen Sie, in der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, den Einzigen, gab. Dann nimmt der Mensch diesen Sohn und stößt ihn hinaus aus der Stadt und hängt an Schandpfahl. Gib, der Mensch spuckt ihm in die Hand. Als der Sohn Gottes, Jesus der Sohn Gottes, als Jesus in die Welt kam, da hat ein alter Priester gejubelt, doch Herr hat besucht sein Volk. Das ist Jesus. Wissen Sie, das ist der unbekannte, verborgene Gott aus seiner Dimension in unsere Welt kommt und greifbar und sichtbar wird in seinem Sohne. Doch er hat besucht sein Volk. Und, verzeihen Sie, dass ich mit unserer Sprache sage, und der Mensch legt diesem Besuch die Türe vor der Nase zu und sagt, brauchen wir nicht. Wir wollen gefälligst ungeschoren bleiben. Wir brauchen kein Heiland. Wir wollen ungestört sein. Ganz abgesehen davon sagen wir, dass wir uns inzwischen ein paar nette eigene Weltanschauungen zurechtgezimmert haben, auch religiöse. Was will ein Sohn Gottes? Und außerdem ist doch zu sagen, dass der Begriff eines Sohnes Gottes überhaupt nicht in unser modernes Weltbild reinpasst, nicht? Ja, ja, sagen wir, wenn dieser Jesus sich hübsch angestellt hätte in der Reihe aller Religionsstifter, nicht? So Mohammed und Buddha und Konfuzius und Annie Besant und Rudolf Steiner und der Oberapostel und es gibt Religionsstifter wie Sand am Meer. Wenn es da hübsch angestellt hätte, hätte man mit ihm verhandeln können. Vielleicht so ein bisschen Austausch von Religion, nicht? Darüber hätte man reden können. Aber dieser Jesus tritt auf und sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, wir bleiben ewig verlorene Leute oder Jesus. So hat er geredet. Er sagt, nicht ich bin eine Möglichkeit, sondern ich bin der Weg. Und das Leben, das ist ja, sagt der Mensch, das ist ja unerhört, das geht zu weit, das ist Intoleranz, da hört's auf. Und dann muss das auch noch gesagt werden, dieser Jesus ist einfach unangenehm dadurch aufgefallen, dass er, und fällt dadurch unangenehm auf, dass er immer von unserer Sünde redet. Wenn 100 moderne Literaten sagen, Ehebruch ist nicht Sünde, dann sagt dieser Jesus, die Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Und wenn 100 moderne Leute sagen, ja, ohne Lüge kommst du nicht durch die Welt, dann sagt dieser Jesus, ihr seid vom Vater, dem Teufel, der ist ein Lügner von Anfang an. Und wenn der moderne Mensch sagt, ich hab doch recht, wenn ich einen Krach führe, ich muss mich durchsetzen, dann sagt Jesus, liebet eure Feinde, dann ist es unmöglich. Dieser Jesus redet von Sünde, als wenn wir Verbrecher wären. Das geht zu weit. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Ich hoffe, es ist Ihnen deutlich geworden, dass das nicht damals nur einmal geschehen ist, sondern dass das ja permanent und dauernd geschieht. Dass der Mensch sagt, Sohn Gottes, sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Dass das bei uns dauernd geschieht. Auch bei uns, die wir den Namen Jesus im Munde führen. Man kann den Namen Jesus im Munde führen und führt ihn doch, ihn, den Lebendigen, ganz still hinaus und sagt, nein, also, ich will christliche Anschauungen haben, aber dich nicht. Dich nicht. Das ist mir zu ungemütlich. Die Bibel drückt diesen Vorgang sehr brutal aus. Sie sagt, wir Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Bitte, ich möchte gerade so eine Minute Pause machen und sagen, ist das nicht wahr? Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und die Bibel erzählt uns nun, wie dieser Jesus eines Tages auf einem Berg sitzt und weint. Nicht sentimental, sondern einfach erschüttert weint über Herzen, die in seinem Licht fröhlich sein wollen, aber ihn nicht wollen. Die eine Bekehrung, eine Wiedergeburt, die Herrschaft Gottes in ihrem Leben nicht wollen. Er weint. Verstehen Sie nun, wie Jesus diese armselige Straße verwandelt in die Via Dolorosa. Nun muss ich sein Werben, das Werben Gottes um uns, beantwortet man mit dem Kreuz. Ich muss Ihnen noch ein Wort sagen, es kann ein Missverständnis entstehen. Sehen Sie, in jeder schönen Liebesgeschichte wird ein junger Mann um ein Mädchen und dann kommt der erhabene Augenblick, wo er sagt, ich brauche dich doch. Und da bricht ihr das Herz nicht. Wenn geworben wird, dann sagt man, ich brauche dich. Meinen Sie, Gott wirbt in Jesus um uns, weil er uns braucht? Er braucht uns nicht. Der lebendige Gott. Der dreieinige Gott ist in sich selig, der braucht uns nicht. Und wenn die ganze Welt die Hölle wieder darf, sieht das, er braucht uns nicht. Aber als Jesus dort über die Straße geht mit seinem Kreuz, da weiß er, wie sehr wir ihn brauchen. Und er sieht die Nahheit des Menschen, der Nein sagt. Und er sieht nun eine Welt, gnadenlos und ohne Gott und ohne Frieden und ohne Heiland. Und das macht seinen Schmerz so unermesslich groß. Ihm jammert des Volks, weil sie das Volk ohne ihn fertig werden will. Sehen Sie, dieser riesige Schmerz Gottes, wo meine Liebe nicht ankommt, die geht am Karfreitagmorgen über diesen Via Dolorosa. Und so wird diese Via Dolorosa, diese Schmerzenstraße, erfüllt mit einem ungeheuren göttlichen Schmerz. Und wenn Sie nichts mitkriegten, als dass Sie dieser Schmerz Gottes trifft, weil er bei Ihnen bisher so wenig, weil Jesus so wenig bei Ihnen ausrichten konnte, dann haben wir eine ganze Menge mitgekriegt. Aber ich muss weitermachen. Jesus verwandelt die Straße. Er verwandelt eine alltägliche Straße in die Via Dolorosa. Jetzt ein zweites. Jesus verwandelt, also zweiter Teil, nicht? Jesus verwandelt diese alltägliche Straße in eine Tempelstraße. In eine Tempelstraße. Können Sie sich das darunter vorstellen? Ich hoffe, dass Sie es in 3 Minuten können. Sehen Sie, wir haben im alten Babylon eine Tempelstraße ausgegraben aus der Zeit des Königs Nebukadnezar, den wir aus der Bibel kennen. Eine Tempelstraße, die durch das Ishtar-Tor zum Tempel der Göttin Ishtar führte. Also die Reste zeigen, was das für eine wunderbare Straße gewesen sein muss. Wenn sie von Mauern umsäumten, diese Mauern waren bekleidet mit glasierten Ziegeln und in diese leuchtend bunten Ziegel, diese glasierten Ziegel, waren die Reliefs schreitender Löwen eingelassen, weil er durchging, begleitet von diesen ungeheuren Löwengestalten. Und das muss ein Bild gewesen sein, wenn die reich geschmückten Ishtar-Priester mit ihren Opfergaben in feierlicher Prozession diese Tempelstraße hinaufzogen zum Tempel der Ishtar. Tolles Bild. Ich muss meine Fantasie zügeln, um mich auszumalen. Wissen Sie, ich habe keine Zeit dazu. Ach ja, und die Ishtar ist vergessen. Ich glaube, dass viele meiner Jungs im Augenblick zum ersten Mal hören den Namen Ishtar. Ihr kennt die Dame wahrscheinlich gar nicht mehr, nicht, ist vergessen. Und die Tempel und die Prozessionsstraße ist in Staub gesunken und die Priester sind längst vermodert. Es war alles Menschenwerk und Erfindung. Aber es kann uns ein wenig helfen zu verstehen, wie sehr Jesus diese schlichte Straße in Jerusalem verwandelt hat. Da geht nämlich auch ein hoher Priester, aber sage ich, der einzige hohe Priester, den Gott legitimiert und annimmt, der geht hier in Jerusalem am ersten Karfreitag über diese Tempelstraße. Ich gebe zu, das ist jetzt für uns nun schwer zu fassen. Denn diese armselige Straße, diese Gasse in Jerusalem und der staubige Weg lassen sich nicht vergleichen mit der wundervollen Tempelstraße in Babylon. Und was für ein hoher Priester geht da? Dieser Jesus ist hoher Priester. Wir haben es eben am Tag gehört. Was ist das für ein hoher Priester? Statt einem goldgestickten Gewand, wie es doch ein Priester trägt, nicht? Hinten und vorne und oben und alles gestickt mit Gold und Leuchten, trägt dieser Jesus ein Kleid, das blutgetränkt ist. So ist bei einem Mann, der eine römische Geißelung erlebt hat. Da fließt das Blut. Und statt einer wundervollen Tiara trägt er den schrecklichen Dornenkranz. Und statt eines goldenen Krummstabs trägt er, umklammert er das riesige Kreuz, das er auf den Schultern wegträgt. Und weiter, wo geht's denn hin? Wo ist der Tempel, zu dem er geht? Dieser hohe Priester, der Tempel ist der Hügel Golgatha, die Schädelstätte, ein Hochgericht, wo die Knochen von Hingerichteten rumliegen, wo die Raben krächzen. Und wo ist denn der Altar, auf dem er opfern will? Ach, den Altar, den trägt er auf dem Rücken. Das ist sein Kreuz, das ist sein Altar. Und wo ist die Opfergabe, die er bringen will? Das ist er selber. Sehen Sie den Mann an in der Dornenkrone, siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Das ist alles so merkwürdig und niedrig. Dieser hohe Priester, der sich selber opfert. Hoher Priester und Lamm zugleich. Das ist alles gegenüber dem Babylon oder anderen Tempelgottesdiensten, wie sie die Gegenwart, so furchtbar armselig und niedrig. Und doch, bitte, jetzt hören Sie mir gut zu, ist Golgatha der einzige Tempel in der Welt, den Gott uns hingerichtet hat. Und das Kreuz Jesu ist der einzige Altar, auf dem wirklich eine Versöhnung mit Gott stattfindet. Und Jesus, das geschlagene Lamm Gottes, ist das einzige Opfer, das Gott annimmt. Und dieser hohe Priester ist der einzige Priester in der Welt, den wir brauchen, um selig zu werden. Hüten wir uns vom Priesterherrschaft, liebe Freunde. Wir brauchen nur einen, aber den brauchen wir, diesen Jesus. Das ist etwas Merkwürdiges, will ich zwischendurch sagen, dass der Mensch das so schwer begreift. Entweder macht er sofort eine Religion, wo es von Priestern wimmelt, und er braucht eine Menge Priester, oder er macht eine Religion, wo er überhaupt keinen will und sagt, ich glaube so an Herrgott, ich brauche kein Heiland. Nur das kapiert er nicht. Ein hoher Priester, der sich selber opfert, für mich vor Gott. Gott, helfe uns, dass wir das fassen. Lieben Freunde, dieses Kreuz ist der einzige Altar, an dem du Frieden findest. Zinzendorf sagt, ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir das Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist. Dieser Jesus, Islam Gottes, ist das einzige Opfer, das wir nötig brauchen, um selig zu werden, um Frieden mit Gott zu finden und Frieden im Herzen. Alles andere ist Zinne. Das von Gott uns geschenkt. Hier unter Jesu Kreuz, unter dem Altar von Golgatha, da finden wir Vergebung der Schuld. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Hier finde ich völlige Versöhnung mit Gott. Hier finde ich einen Weg zum Herzen Gottes. Hier ist Heil, Leben, Hoffnung, alles. Und sehen Sie, wie verwandelt Jesus diese armselige Straße. Auf einmal wird es zur herrlichen Tempelstraße. Der Glaube sieht das, wo der hohe Priester zu seinem großen, herrlichen Erlösung und Versöhnungsgeschäft schreitet. Oh, begleiten wir ihn, meine Freunde, da geht er, mein hoher Priester, trägt sein Kreuz und die Dornenkrone. Ah, was, er trägt die Sünde der Welt. Ach was, er trägt meine Sünde weg ans Holz. Da geht er, mein großer hoher Priester, und trägt das Kreuz, das im Altar wird, auf dem Frieden, Erlösung und Heil wird. Da geht er, mein hoher Priester, bereit sich selber als zu opfern, als das Lamm Gottes. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da geht er, mein hoher Priester, und schafft, was wir ersehen, ein ewiges Heil. Oh, wir haben Zeiten hinter uns, wo es immer hieß, Heil, Heil, Heil. Erinnern Sie sich, was war das für ein elendes Heil? Unser Herz schreit nach Heil. Da geht er, mein hoher Priester, und schafft ein ewiges Heil, dass wir singen können. Ruhe fangt hier mein Gewissen, denn sein Blut, o reicher Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Ich muss noch ein Drittes sagen. Jesus verwandelt eine Straße in die Via Dolorosa, ungeheuren göttlichen Schmerz. Aber da gibt es nicht auf, um uns zu werben, und darum wird er zum hohen Priester. Er verwandelt die Straße in eine Tempelstraße, wo er zum Tempel Gottes geht. Und ein Drittes, Jesus, also ein dritter Teil noch kurz, nicht? Jesus verwandelt diese Altarstraße in eine Siegesstraße. In eine Siegesstraße. Ich hoffe, Sie können mir das dritte noch abnehmen, das ist mir auch sehr wichtig, trotzdem hier ein wenig Sauerstoff ist, nicht? Jesus verwandelt die Straße in eine Siegesstraße. Wenn Sie hinten die Fenster von uns aufmachen, von der Galerie, wären wir natürlich gräulich dankbar, nicht? Da, Da am zweiten Fenster tun uns offen gekommen. Bitte auf sich umreißen. Danke. Sehen Sie, wir spüren schon allein. Also drittens, Jesu wandelt die Straße in eine Siegesstraße. Siegesallee, sagt einer, der Berlin kennt. Können Sie sich vorstellen? Siegesallee, ja. Also wenn wir Siegesstraße sagen, dann denken wir etwa, ich als Humanist, daran, wenn ein römischer Feldherr siegreich nach Rom zurückkam, oder wenn es behauptet, siegreich zu sein, das gab es auch, dann wurde ihm eine Siegesstraße geschmückt. Und damit das richtig pompös vor sich ging, wurde dabei ein Stadttor eingerissen jedes Mal, damit er in breiter Pracht in Rom einziehen konnte. Lieber, an sowas denken wir, wenn wir Siegesstraße sagen. Und nun die Gasse in Jerusalem nach Golgatha. Und da bricht Jesus unter seinem Kreuz zusammen, der gegeißelt, bespuckte, beschimpfte. Es klingt verrückt, wenn ich sage, Jesus verwandelt die Straße in die Siegesstraße. Aber er tut's. Ich möchte das eben skizzieren. Sehen Sie, da ist er zusammengebrochen und am Kreuz. Da heißt, und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, dass er ihm das Kreuz nachtrüge. Ich kann mir denken, wie der Mann geknirscht hat vor Wut. Nur Geduld, es wird nicht lang dauern, dann wird dieser Mann vor aller Welt bekennen, dieser Jesus ist der Heiland der Welt. Und seine wackeren Söhne, Alexander und Rufus, werden eine Rolle spielen in der verfolgten Gemeinde in Rom. Das können Sie nachlesen im Neuen Testament. Jesus ist schon, darf ich so sagen, am Sprung, diesen starken Mann und all die Sein zu gewinnen. Ach, und da reitet der römische Centurio, der Hauptmann reitet bekanntlich, aber Infanterie nicht. Und so reitet der römische Centurio da vorne weg, wahrscheinlich innerlich fluchend, dass er so ein widerliches Kommando bekommt, Hinrichtung zu spielen, Henker zu spielen. Geduld wird nicht lange dauern, dann wird dieser römische Centurio seine ganze Karriere aufs Spiel setzen und öffentlich bekennen, dieser Mann am Kreuz ist Gottes Sohn. Da kreucht hinter Jesus her ein anderer, der zum Tode verurteilt ist und schleppt auch sein Kreuz. Man hat ihn nicht gegeißelt, darum hat er noch die Kraft, sein Kreuz zu schleppen. Ein armer Elender. Zum Tode verurteilter Verbrecher, ein unseliger Mann. Nur Geduld, dieser junge Mann wird in wenigen Stunden begreifen, dass der da vor ihm zusammenbricht, der König des zukünftigen ewigen Reiches ist und dass er ihm, dem armen Schächer, die Tore des Paradieses auftut. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn ich mir diesen Zug ansehe, dann ist ja schon, das riecht nach Sieg, verstehen Sie? Das riecht, der Centurio und der Schächer und der Simon von Kyrene, das riecht ja schon nach Sieg. Und das, was unsere Augen nicht sehen, für Eingeweihte beinahe, im Kolosserbrief steht, dass Jesus am Kreuz die dämonischen Mächte ausgezogen hat und ein Triumph aus ihnen gemacht hat und sie Schau getragen hat. Lieben Freunde, wer die Bibel kennt, der weiß, hier ist alles schon von Sieg überstrahlt und mag dieser Jesus noch so armselig daherkommen, dann sieht der Glaube doch ihn an und singt das. Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Und ich wünsche uns nur, dass er uns auch in seinem Siegeszug mitführt. Nun lassen Sie uns beten. Herr Jesus, wie ist unser Auge oft geblendet und abgelenkt, dass wir die Herrlichkeit gerade in deiner Niedrigkeit nicht erkennen können. O Herr, lass uns doch glauben durch den Heiligen Geist, dass wir unser Leben dir geben, vor dir niederfallen, mein Herr und mein Gott. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 53 Vers 6 und 7 singen. 53 Vers 6 und 7.
Jetzt ein Brot, ich glaube, Segen singen wir stehend das Lied 54. Und nun lassen Sie uns still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.